Können wir? Na dann jetzt aber.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner. Schönen guten Abend, Anna.
Einen guten, wunderschönen guten Abend, Herr Westerholt.
Schönen guten Abend, Leute. Wir sind aber auch wieder, Anna, wir sind aber auch wieder voll heute Abend. Also jetzt nicht, dass wir beide schon auf irgendeinem Weihnachtsmarkt gewesen wären.
Also ich habe noch nichts getrunken.
Nein, ich auch natürlich nicht. Wir reden ja auch von der Sendung. Die ist knicke, knacke voll heute Abend. Das versprochene Interview mit Ewan McGregor, eben gerade in der Redaktionskonferenz nochmal angekündigt, hatte ich letzten Dienstag schon versprochen, zu seinem aktuellen und auch ersten Regiedebüt, amerikanisches Idyll seit Donnerstag in den Kinos, das also heute Abend in der Sendung. Und Anna, du bist auch nicht nur hier, weil du sonst mit deiner Zeit nicht wüsstest, wohin.
Och, ich komm gern.
Ja, siehst du?
Ich dachte, ich singe heute Abend mal.
Das ist schön.
Mindestens genauso schief wie Florence Foster Jenkins. Eine Frau, die es wirklich gab, über die der mittlerweile ja dritte Film ins Kino kommt. Letztes Jahr gab es Madame Marguerite und die Kunst der schiefen Töne. Vor ein paar Wochen gab es einen Dokumentarfilm. Und jetzt kommt ein Film von Stephen Frears mit Meryl Streep in der Hauptrolle, mit Hugh Grant und mit Simon Helberg.
Simon Helberg. Wer ist Simon Helberg?
Den Namen schon hunderttausendmal gelesen.
Komischer Name. Ganz oft liest man den, aber viele von euch werden vermutlich auch nicht wissen, wer Simon Helberg nochmal genau ist. Das klären wir auf heute Abend. Anna hat ihn nämlich getroffen und ihr werdet euch wundern, wie sehr ihr den kennen werdet. Mehr verraten wir an dieser Stelle jetzt im Augenblick erstmal noch nicht. Außerdem gucken wir in weitere Kino-Neustarts dieser Woche, außer Florence Foster Jenkins, als da zum Beispiel wären Arrival, haben wir beide auch schon drüber gesprochen. Hast du wo gesehen? In Toronto?
In Venedig.
Venedig. Eins dieser beiden Festivals, auf denen du dich jedes Jahr rumtreibst. Ganz wunderschön gemachter Science-Fiction-Film. Mir fantastisch gefallen, jetzt da ich ihn auch gesehen habe. Da gucken wir heute Abend rein. Dann Deepwater Horizon. Das ist der Name der gleichnamigen Ölbohrstation, die 2010 quasi in die Luft geflogen ist. Gibt's jetzt einen Film drüber. Ein Action-Thriller mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und wir müssen auf jeden Fall heute Abend noch einen Blick werfen in I, Daniel Blake. Das ist der Gewinner vom Cannes Film Festival dieses Jahres. Der neueste Film der britischen Regielegende Ken Loach. Ein so toller, zu Tränen rührender Film, dass wir über den heute Abend auch noch reden müssen. So, das habe ich gemeint eben, als ich gesagt habe, wir sind aber auch voll heute Abend.
D-Radio Wissen.
Simon Helberg hat einen neuen Kinofilm. Ja, das war dieser Name, den wir eben schon gedroppt haben, die Anna und ich. Simon, wer? Okay, wir machen das anders. Simon, er hier.
Enchanté, mademoiselle. Howard Wolowitz, California Institute für angewandte Physik. Du hast vielleicht von einem Teil meiner Arbeit gehört. Sie kreist gerade um den größten Jupitermond und liefert hochauflösende Digitalfotografien. Bon douche.
Hä?
Das ist Französisch für duschen Sie gut. Ein Wunsch, den ich in 6 Sprachen aussprechen kann.
Das ist Simon Helberg. Ja, Howard Wolowitz aus The Big Bang Theory. Daher werden ihn geschätzte 98,5% von euch kennen. In Florence Foster Jenkins, der am Donnerstag in den Kinos startet, spielt er allerdings mal keinen Computer-Nerd, sondern den Klavierspieler von Meryl Streep, die als Florence Foster Jenkins ungefähr so klingt. Vorsicht!
Das reicht. Da wartet Arbeit auf uns.
Aber Sie haben niemals besser geklungen.
Ja, Anna, wie ist das mit dir und deinen Gesangskünsten soweit bestellt?
Ich glaube, ich könnte das noch toppen. Soll ich?
Ja, warte kurz. Nein. Du hast Simon Helberg getroffen, diesen Howard Wolowitz. Sag uns doch mal, wer diese Florence Foster Jenkins überhaupt war, die da so herrlich gesungen hat gerade.
Eine Opernsängerin mit absolut überschätzter Stimme. Alle wussten das, nur sie hat an sich und ihr Gesangstalent geglaubt und ist sogar in der Carnegie Hall in New York aufgetreten. Und Stephen Frears, also der Regisseur von The Queen, High Fidelity oder The Program, hat sich ihrer Biografie jetzt angenommen und so ein Biopic-Liebesgesangsfilm draus gemacht, in der Meryl Streep Oscar-Nominierung auf der Stirn tätowiert hat.
Mal wieder.
Hugh Grant ein fulminantes Schauspiel-Comeback abliefert, wie ich finde, und Simon Helberg mal eben in einer ganz anderen Rolle zu sehen ist, als wir ihn aus The Big Bang Theory kennen. Und bevor du fragst, ja, er hat andere Haare.
Gott sei Dank. Er spielt ihre Begleitung am Klavier, muss also durch diese schiefen Gesänge auch immer mit durch. Haben seine Ohren zwischenzeitlich geblutet?
Seine nicht, aber meine fast. Wobei die Figur der Florence Foster Jenkins ja auch etwas unglaublich Tragisches hat. Der Film schafft die Balance zwischen wirklich Drama und Komödie. Aber Hellberg wäre wegen was anderem fast in Ohnmacht gefallen, nämlich Meryl Streep herself.
We first perform at the live at the Ritz-Carlton, and the curtains open and there's a full house and we play this whole song. We were standing there behind these curtains alone with nothing, no cameras or anything, because everything was shooting us from the outside, and there was a full house of real people, and it was just the two of us and these curtains were closed, and I just remember I looked at her and I just couldn't believe that I was standing there with her about to actually do this. When we shot that moment, which was they shot it where she says something like, this is what we live for, isn't it, this moment? And I kind of like, I'm sweating, and it like rocked me.
Wahnsinn.
You know, for real.
Das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass Meryl Streep doch etwas einschüchternd wirkt, egal wo man mit ihr gerade steht, ob hinter der Bühne oder einfach nur in der Schlange am Catering.
Ich wollte gerade sagen, mit der musste ja nicht mal irgendwo bereitstehen, um die nächste Szene zu drehen. Das wäre ja nun für jeden aufregend. Ich glaube, mit Meryl Streep im selben Raum, wie du sagst, oder einfach nur Schlange stehen vorm nächsten Wurstbrötchen, kann wahrscheinlich ähnlich beeindruckend sein. Sie zeigt nun extrem eindrucksvoll, wie unheimlich gut sie nicht singen kann. Kann Simon Helberg denn auch wirklich nicht Klavier spielen?
Er kann. Und ja. Am Anfang dachte er auch, nur deswegen hat er die Rolle überhaupt bekommen.
Sometimes I wished that I didn't know how to play. This is so much pressure. But it was very important to Stephen. Sometimes that was all that he was thinking about. And I remember we were walking up to the table read and he said, now I've got to see if you can act. Or something like that. And I was like, oh my God, you know.
Ja, Fun Fact über Simon Helberg im Klavierspielen stand schon vor der Schauspielerei auf seiner To-Do-Liste.
Yeah, I was about 10 and I guess I did start with a sort of a traditional Russian classical teacher and I didn't love it, that kind of music, and I wanted to stop, and then I realized, oh, I could play rock music, and then I got into the jazz band at school, and then that was what, yeah, that was... I played in rock bands as a teenager and played in jazz bands and did clubs and bookstores and Thai restaurant, wherever I could sort of end up playing music. And
ich musste eben nur so lachen zwischenzeitlich, wie er Stephen Frears nachmacht. Das ist ja ein irrsinniges Stimmentalent, der Typ. Jetzt ist er nicht mehr der Typ am Klavier, sondern, also nicht nur der Typ am Klavier, sondern einer der vier Nerds in The Big Bang Theory. Die Serie ist in ihrer sage und schreibe 10. Staffel. Die Wiederholungen vermüllen, könnte man bösartig sagen, das Nachmittagsprogramm in nahezu jedem Fernsehsender rund um den Globus und verstopfen sicherlich auch hin und wieder mal seinen Drehplan. Hat er nicht manchmal irgendwie ein bisschen Schnauze voll von der Serie?
Naja, also er wird ja großzügig entlohnt, aber er genießt die Ausflüge ins Filmgeschäft auch.
I'm not fed up, but it feels really nice to get to do different things. It also is a lot of fun doing the show, and I am, it's like a family. I mean, not to be cliche, but it's a lot of fun, and then some days you kind of want to not hang out with your family all the time, but that's just what, you know, there's no... The show, I don't think, would work if we all loathed each other or if we didn't want to be there. I think we wouldn't be doing it. So we all do want to be there, and we all lucky. And yes, it's nice to come to London and hang out with Meryl and Hugh.
Standardfrage an Serienschauspieler. Guckt da selbst die alten Folgen?
Also ich glaube, eher gezwungenermaßen, denn du kommst ja einfach nicht dran vorbei.
It's on all the time. I'm like, I'm sorry, like a prison. Like, actually, when I shot the movie one night, I did catch, like, a couple. But, yeah, it's weird to see early ones that you kind of don't even remember, but somewhere in you know that you did it, and, you know, it's, and it was good. I was like, oh, yeah, that's, I'm happy. Sometimes I watch it, and I'm like, ooh, God, I wouldn't do that again that way, or, you know, but I'm always... It's been 9 years, so hopefully you learn what works and doesn't, and you would do things differently than you did 9 years ago, I guess.
Also um ehrlich zu sein, wenn Big Bang Theory im Fernsehen kommt, bleibe ich auch meistens irgendwie daran kleben, obwohl man die Folgen ja nun wirklich gefühlt schon 100.000 Mal gesehen hat. Umso schöner finde ich es jetzt tatsächlich, ihn auch einfach mal auf der großen Leinwand zu sehen und dann auch noch in einer komplett anderen Rolle.
und in dem Film, der Florence Foster Jenkins heißt, für den ihr euch vielleicht, wenn ihr da ab Donnerstag reingeht, Oropax mitnehmt, denn es wird wirklich wahnsinnig viel sehr schief gesungen. Ich hatte da durchaus, gebe ich gerne zu, meine Probleme mit mir das anzuhören. Danke Anna für Simon Helberg hier mit in die Sendung schleppen. Ihr wisst jetzt, wer Simon Helberg im wahren Leben ist, genau Howard Wolowitz. Und wenn ich nicht völlig schief liege, dann geht es um ihn und seine Kollegen auch nachher noch in der Sendung in den Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir sind alle gegen den Krieg in dieser Familie.
Was kümmert euch der Krieg? Ihr gehört doch nur zum selbstzufriedenen Mittelschichtvolk.
Mancher wäre glücklich, Eltern aus dem zufriedenen Mittelschichtvolk zu haben.
Um eine von denen zu sein, habe ich nicht genügend Gehirnwäschen bekommen.
Wir befinden uns im Amerika der 60er Jahre und grundsätzlich könnte es eigentlich gar nicht besser laufen für Seymour Lavoff, gespielt von Ewan McGregor, den alle nur den Schweden nennen. Ehemalige Sportlegende seiner Highschool, mittlerweile höchst erfolgreicher Handschuhfabrikant und mit der Ex-Schönheitskönigin des Ortes mit Dawn, gespielt von Jennifer Connelly, zusammen und verheiratet und hat halt auch diese eigentlich sehr bezaubernde Tochter. Allerdings habt ihr gerade eben schon gehört, dass es da ganz offensichtlich Meinungsverschiedenheiten gibt über die Politik der 60er Jahre in den USA. Es sind die Zeiten des Civil Rights Movements, also der Bürgerrechtsbewegung, der sich die Tochter der Familie, der hoch angesehenen und auch relativ vermögenden Familie verschrieben hat, die also da drauf und dran ist, im Alter von 15 Jahren eine richtige Aktivistin zu werden, was vor allem der Mutter ein echter Dorn im Auge ist.
Ich weiß nicht, weshalb sie sich gegen mich gewendet hat. Liegt's daran, dass sie stottert? Ist sie wütend, dass sie keine Freunde findet?
Sie hat Freunde gefunden. Denk doch mal an die in New York.
Ich dachte, sie wäre klug. Sie neigt immer mehr zur Dummheit, Simon.
Nein, sie ist nur ein Kind mit einem starken Willen, einer starken Idee. Das ist nicht besonders gut durchdacht.
Du verteidigst sie. Sie hasst mich.
Das sind genau die beiden unterschiedlichen Positionen innerhalb dieser Familie. Der Vater, der wirklich versucht, seine Tochter zu verstehen, die sich immer mehr abkapselt von der Familie, vor allem von ihrer Mutter, die sieht das schon ganz richtig, weil sie aber auch verständnislos und sehr harsch auf ihre Tochter zugeht. Und der Vater halt, der dieses Verständnis versucht aufzubringen und auch immer wieder in Diskussion mit seiner Tochter geht.
Woran glaubst du, Daddy?
Hier geht's nicht um Politik. Ich habe Verantwortung allein für dich. Nicht für so einen Krieg.
Oh, das weiß ich. Deshalb muss ich nach New York, weil sich die Leute da verantwortlich fühlen. Verantwortlich dafür, dass vietnamesische Dörfer in die Luft gejagt werden und dass kleine Babys in die Luft gejagt werden. Aber dir ist es doch egal. Und Mutter auch.
Tochter Mary, gespielt von Dakota Fanning, will nach New York gehen, sich dort der Bürgerrechtsbewegung anschließen. Die Eltern natürlich in heller Sorge um ihr Kind, das in dieser behüteten Kleinstadt aufgewachsen ist und jetzt den Schritt in die große, weite Welt wagen will. Bis dahin eigentlich ein relativ normaler Eltern-Kind-Konflikt, bis es dann tatsächlich zu dem Eklat, zu dem Point of No Return dieses Films kommt, als nämlich in der Kleinstadt eine Bombe hochgeht, das Postamt in die Luft gejagt wird, der Besitzer des Postamtes dabei ums Leben kommt und Mary, die Tochter, spurlos verschwindet und auch verschwunden bleibt. Und fortan sich beide Eltern mit der Frage durchs Leben quälen müssen, war es möglicherweise tatsächlich ihre Tochter, die sich so hat radikalisieren lassen, ein Thema, das ja nun auch gerade aktueller denn je ist, die sich so sehr hat radikalisieren lassen, dass sie selber diese Bombe in der Kleinstadt gelegt hat und danach in den Untergrund verschwunden ist. Die Romanvorlage zu dem Film Amerikanisches Idyll hat niemand Geringeres als Bestsellerautor Philip Ross geschrieben, der nun diese Arbeit in die Hände übergeben hat, könnte man sagen, von eben diesem männlichen Hauptdarsteller des Films, Ewan McGregor, dessen Regiedebüt dieser Film ist. Ausgerechnet diese anspruchsvolle Verfilmung. Ich habe mit ihm gesprochen, habe ihn getroffen, tolles Interview mit ihm führen dürfen. Das hört ihr gleich in eine Stunde Film. Ganz witzig war, kurz vorher, bevor ich also zu ihm ins Interview reingegangen bin, habe ich noch mit seiner Filmpartnerin, mit Jennifer Connelly gesprochen, die die Mutter des Mädchens spielt, und habe sie mal gefragt, sag mal, wenn ich da gleich reingehe, ne, was sollte ich denn über Ewan McGregor wissen nach seinem Debüt? Was gibt es denn noch, was er dringend übers Regieführen lernen muss?
Oh. honestly, I can't think of anything. I mean, he's very, he's, you know, he's in a way a veteran because he's been on so many movie sets and he's been working for so many years and he's worked with so many different kinds of directors and had the opportunity to experience different kinds of filmmaking and different styles on a set. And he has such a nice manner about him. And he's so supportive and he's respectful of everyone, and that really shows. And I think it makes people really want to do their best work with him and really want to collaborate with him. And people were happy to be on set. And I think that that counts for a lot. And I think he had already, out of the gate, had a lot of confidence. So, I don't know, I think he's doing pretty well.
Ist mir nicht gelungen, aus Jennifer Connelly irgendwas rauszukriegen an Kritik, an Ewan McGregors Regieführung, also musste ich so direkt mit ihm selbst sprechen. Film hat mir gut gefallen, amerikanisches Idyll, ist jetzt wie gesagt seit Donnerstag schon ein paar Tage in den Kinos. Wenn ihr noch nicht drin wart, könnt ihr gut reingehen. Das ist eine sehr berührende Familiengeschichte, vor allem was die Eltern angeht, die in zwei völlig unterschiedliche Richtungen abdriften nach dem Verschwinden der Tochter. Auf der einen Seite die Mutter, die mit aller Gewalt versucht zu vergessen, zu verdrängen, und auf der anderen Seite dieser Vater, der nicht aufgeben will, seine verschwundene Tochter doch noch irgendwo wiederzufinden.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ewan McGregor, der für mich wirklich eine entscheidende Rolle gespielt hat in meinem Filmverständnis, das ich irgendwann vor vielen Jahren mal angefangen habe zu entwickeln, durch diesen tollen Film Trainspotting, den er damals gedreht hat, der nicht nur für ihn, sondern auch für seine Filmkollegen damals ein wirklicher Türöffner gewesen ist. Ewan McGregor, der später auch Obi-Wan Kenobi in Episode 1 bis 3 dieser Star Wars Vorgeschichte war, von George Lucas damals selber noch inszeniert, hat nicht wirklich die besten Kritiken weltweit bekommen, auch nicht von Star Wars Fans, aber Ewan McGregor war toll als Obi-Wan Kenobi. Und jetzt, wie gesagt, seit Donnerstag ganz neu im Kino, nicht nur als Hauptdarsteller, als Schauspieler, wie wir ihn kennen, in amerikanisches Idyll, sondern auch erstmals als Regisseur. Zu dem Thema musste ich ihn natürlich treffen, als sich die Gelegenheit bot, und möchte mich an dieser Stelle kurz vorab schon bei euch für die Tonqualität meiner Fragen entschuldigen. Es war nämlich so ein Interview, das auf Video aufgezeichnet wird, und da ist man dann nicht selber für den Ton verantwortlich, weil man dann nicht mit seinem eigenen Aufnahmegerät hingeht, sondern man sitzt dann da so dem Schauspieler gegenüber und kriegt so ein Ansteckmikrofon ans Revers geheftet und muss einfach darauf hoffen, dass die Qualität gut ist. In dem Fall war sie nicht so gut, bitte das also zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz war es schön, mit Ewan McGregor plaudern zu können. Erste Frage an ihn war selbstverständlich, gleich als Debütfilm, eine Romanverfilmung von Philip Ross. Warum denn ausgerechnet er und warum ausgerechnet dieses Buch?
Well, it's quite a good place to start, I think. A really good piece of writing is always a good place to start. I really believe that this is becoming harder and harder to find really good drama about people, writing about, and in this case a tragedy, which is quite rare also now in cinema, but you know, this middle budget bracket where we explore people in situations is disappearing mainly onto the television now, and we're left in the cinema with superhero movies and tiny independent movies, and that this is one of the sort of dying breed of films, and that appealed to me. But ultimately it was because of the story, the relationship between, in, you know, in my case, the Swede, the man I play in the story, and his daughter Mary, was just broke my heart, and I that's got to be why I really wanted to do it.
You have four daughters.
Yes.
I was thinking about if there is anything in the world which is more terrifying than what happens in this story, losing the grip on your kid, not being able to connect anymore, no matter what you do.
Yeah. And this is a very extreme version of it, but the truth is that we all go through it, and it could be metaphorical, this story, for the losses that we have with our children. We all do. I mean, when your daughter's 14, you know, it's not unusual that the kids start to ruck against you, and I would say particularly with our mothers, it can get really brutal. I mean, I know it's a little bit easier for us, but still, you know, they're becoming adults, and you have to let go of the idea that you're their everything. And, you know, they look to us for the first, I don't know, however many years of their life. We like to think maybe 10, 12, maybe it's less, I don't know. And then suddenly they're getting all their inspiration from their friends, and ultimately they're going to leave. And That's a loss that I guess I must have been preparing for when I first read the script, because my daughter, Clara, who's now 20 and in her third year at university, was probably 14, 15 when I read the script at first. And I must have been sort of preparing myself for her to leave. You know, I was subconsciously thinking about her not being in the house anymore when I wake up in the morning. And so that might be why I was so attached to the story too, because we all go through these little losses.
What main differences could you make out between looking over great directors' shoulders, which you did over so many years, and directing a movie yourself?
Oh, I see. I think you soak in knowledge from everyone you meet and work with, you know. And there's no real right way to direct. It's not like there's a director that I worked with who does it absolutely right and you think that's the way to do it and I'll just do it like that. It doesn't really work like that. It's very much about character and personality, and I've learned from directors who... I love working with directors who are entirely different from each other, you know. Some of the directors are technical, some are purely emotional, lots are both, but... It's very much about what the actors knowing that they're being seen and heard and understood. That's very important, I think. And I was in the scenes with the actors, which I think was a good place for the actors to feel that from. You know, we were in it together. We would discuss things and then take them onto set, and we would do that work together.
Putting your ideas on the screen, is it about that? That you like have your own visions and you... just want to like share them with other people?
It's to do with the sort of creative, the broader creative conversation. I mean, I actually think the sort of imagining you have as an actor when you read a script for the first time is the same as a director. You're imagining the whole world. You don't just see your character that you're reading for in a void. You see the world that they're in, and you see the movie in your head if it's a good piece of writing. And I don't think that's any different for the director. The difference is, as the director, you can make it feel like that, you know. And working with the production designer, Dan Clancy, or Lindsay McKay, our costume designer, or the Judy Chin, our makeup designer. We had a great German DP, Martin Ruhr, working with him on this film. You know, that creative conversation where you start deciding how is it going to look like the way I imagined it, and maybe that changes, you know, with influence from all those people. Is so satisfying. It's really wonderful. And when you see something in front of the lens that you imagined in your mind, it's a thrilling moment. I mean, I think I've always had that. I used to take photographs of, they were called Action Men. Do you know Action Men in Germany? They're like little, they're dolls for boys, I guess. They're toy soldiers and stuff. So I used to set them up in, well, I had one that had a police motorcycle, and I would set it up like it had a crash and take pictures of him in different angles and stuff. And it's sort of like this, the same thing, but just with a lot more money.
One last very short thing I have to ask, absolutely. You guys put the band back together. Renton, Sick Boy, Begbie and Spud.
Yeah.
Just one word about it. How was that?
It was excellent. It was excellent. I mean, it was such a great thing to be back with those boys again and acting with those great actors, Johnny Lee Miller and Bobby Carlyle and Ewan Bremner. But and to be back on Danny Boyle's set was a great thrill. I loved working with Danny back in the day, and we didn't work together for such a long time, and I regret that. And I'm happy to say that it was like coming home. It was great.
Ach, wenn er da so von schwärmt, dann macht mich das noch viel gespannter auf den 16. Februar 2017, nächstes Jahr, 16. Februar, vormerken. Trainspotting 2 kommt dann in die Kinos mit Renton, mit Spud, mit Sick Boy und mit Begbie unter der Regie von Danny Boyle. Es wird sicherlich ein großes Fest. Wir haben ja hier in Berlin noch die Hoffnung, wegen dieses Starttermins, der zufälligerweise genau in der Zeit der Berlinale liegt, haben wir ja noch ein bisschen Hoffnung hier in Berlin, dass Trainspotting 2 möglicherweise der Eröffnungsfilm der kommenden Berlinale wird. Daumen drücken.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Und sonst so diese Woche im Kino?
Wir bitten wir lediglich um Ihre Kooperation, während die Experten das Objekt begutachten.
Das heißt also, es ist nicht von uns? Ist es überhaupt von der Erde?
Wir sammeln noch Informationen. Wir sind mit anderen Ländern in ständigem Kontakt. Wir sind nicht die Einzigen, bei denen sowas im Garten gelandet ist.
Wenn es sich hierbei um eine Art friedliche Kontaktaufnahme handelt, wieso sind es dann 12? Warum nicht nur 1?
Gute Frage. 12 mysteriöse Raumschiffe landen zeitgleich in unterschiedlichen Regionen unserer Erde. Ihre Besatzung und was die von uns will, ein großes Rätsel. Es geht um globale Paranoia und einen potenziellen Krieg, den es zu verhindern gilt, unter anderem durch ein Elite-Team rund um die Linguistin Louise Banks, gespielt von Amy Adams. Sie soll zusammen mit dem Mathematiker Ian Donnelly, den spielt Jeremy Renner, herausfinden, was die Aliens, die da so wenige Meter über der Erde in ihren ellipsenförmigen Raumschiffen schweben, was die von uns wollen. Das Problem ist, die sprechen nicht irgendwas, was wir als Sprache identifizieren könnten, sondern geben nur kaum wahrnehmbare Sounds von sich und gestikulieren, sprechen möglicherweise in Form von Symbolik. Ziemlich schwierige Nummer.
Zuerst müssen wir sicherstellen, dass Sie verstehen, was eine Frage ist, okay? Dass das hier eine Bitte um Information ist und eine Antwort erfordert. Dann müssen wir den Unterschied zwischen ihr beide hier und ihr alle, die ihr hier gelandet seid, klar machen. Weil wir nicht wissen wollen, wieso unsere beiden Montana-Aliens hier sind. Wir wollen wissen, wieso sie alle hier gelandet sind.
Und das ist die große Frage, die sich durch diesen herausragenden Science-Fiction-Film zieht. Was ganz anderes als beispielsweise Independence Day. Kein blindwütiges Geballer auf irgendwelche feindseligen Aliens, sondern Außerirdische, die uns Menschen was ganz Wichtiges erklären wollen. Die Frage ist nur, sind wir in der Lage, sie zu verstehen? Toller Film, ab Donnerstag in den Kinos reingehen. Wer nicht ins Kino will, sondern zu Hause bleiben will, auf dem Sofa, ab Freitag möglicherweise Netflix gucken will, für den gibt's das hier.
Haben wir gestern Chinesisch, Griechisch und Italienisch gegessen?
Und Hotdogs.
Das ist ja kaputt.
Welchen Film haben wir gesehen?
War es Babyphone, Geräusch der Furcht oder Callgirl nach Schulschluss?
Nein, Tori Spelling würde ich nicht vergessen.
Wäre es nicht super, wenn Tori Spelling dabei gefilmt worden wäre, wie sie im Restaurant hingefallen ist? Teppanyaki Grill des Todes.
Alexis Bledel und Lauren Graham sind zurück als Mutter und Tochter Gilmore, die Gilmore Girls. Die Großmama ist natürlich auch wieder mit dabei und die Fans rund um den Globus schreien laut Hurra, denn immerhin hat es 7 Jahre gedauert nach Ende von Staffel 7, bis die Gilmore Girls jetzt zurück sind. Nicht im Fernsehen, nicht in der gewöhnlichen Staffel, wie ihr das bisher kanntet, sondern in etwas anderer Form, mehr so als das, was die Amerikaner Miniserie nennen, in 4 90-Minütern und ab Freitag bei Netflix. 7 Jahre sind vergangen. 7 Jahre sind natürlich auch die beiden Hauptdarstellerinnen älter geworden, auch wenn man es ihnen natürlich kaum ansieht. Nichtsdestotrotz hatte ich, und das möchte ich euch kurz für Freitag mit an die Hand geben, ich habe die erste Folge schon sehen können, die ersten 90 Minuten, so ein bisschen das Gefühl, die wirken nicht mehr so richtig wie Mutter und Tochter eigentlich, sondern jetzt so ein bisschen mehr wie Freundinnen oder möglicherweise Schwestern. Also man könnte jetzt sagen, Alexis Bledel muss merkwürdigerweise etwas mehr gealtert sein als die ihre Mutter spielende Lauren Graham. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ansonsten 4 ganz schöne Folgen. Warum sind es 4? Es sind die 4 Jahreszeiten. Es beginnt jetzt quasi mit 90 Minuten Winter. Zweite Folge sind dann 90 Minuten Frühling. Dann kommen 90 Minuten Sommer und dann nochmal 90 Minuten Herbst. Es scheint der Abschluss zu sein. Danach vermutlich dann keine Gilmore Girls, aber die, wie gesagt, könnt ihr euch ab Freitag angucken. Sprechen wir nächsten Dienstag ausführlicher drüber, denn dann haben wir die beiden Hauptdarstellerinnen im Interview hier bei uns zu Gast in eine Stunde Film. Das war's für heute. Wir kriegen beim besten Willen nicht mehr rein in die Sendung. Eine Stunde Film für diesen Dienstag soll es genug gewesen sein. Nächsten Dienstag quatschen wir weiter. Auch ab Donnerstag jetzt schon neu im Kino I, Daniel Blake, der fantastische, wunderschöne Film von Ken Loach. Den möchte ich aber nicht hier in 30 Sekunden durch irgendwie wie so eine Sau durchs Dorf jagen, sondern auch da werfen wir nächste Woche nochmal einen ausführlicheren Blick drauf. Jetzt schon die Empfehlung, ab Donnerstag reinzugehen in I, Daniel Blake. War viel los diese Woche, mussten wir alles irgendwie unterkriegen. Hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wünsche euch eine schöne Woche. Tom Westholt ist raus. Nächsten Dienstag, 20 Uhr, eine Stunde Film. Hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.